Hallo und herzlich willkommen bei Mittelstand mittendrin, dem Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sind nicht nur dabei, sondern mittendrin und wir haben heute unseren nächsten Gast dabei, die Katharina von Grubengold. Einmal hallo in die Runde an alle.
Ja, hallo.
Moin moin.
Hi.
Genau, Katharina, du bist heute unser nächster Gast. Wir haben ein ganz spannendes Thema dabei. Wir wollen uns mal ein bisschen über Nachhaltigkeit im Kontext des Mittelstands unterhalten und wir starten bei uns immer mit so einer auflockernden Frage. Holger, wie sieht denn die aus?
Ja, erstmal freut es uns natürlich, die erste Frau hier in dieser Runde begrüßen zu dürfen.
Na, das wurde ja wohl mal Zeit.
Ja, das ist ja schön. Und aber für dich gelten die gleichen Regeln für alle wie für alle anderen. Und unsere Eisbrecherfrage lautet: Wie beginnt für dich ein guter Morgen oder ein guter Tag?
Ein guter Morgen oder ein guter Tag, der beginnt für mich ohne Hektik. Ich bin so jemand mit so einer einstündigen Morgenroutine. Und ich genieße das super, aufzustehen, um dann ein bisschen Zeit für mich zu haben, vielleicht ein bisschen Sport zu machen. Ja, so sieht's aus.
Ah, cool.
Das klingt nicht auf jeden Fall sehr
nicht
gut.
Der Morgenkaffee.
Der auch, ne, gehört dazu. Trink sehr gerne Kaffee, aber habe mir angewöhnt, erst eine Stunde nach dem Aufstehen Kaffee zu trinken. Dann wirkt der besser.
Ja.
Das ist der neueste Geheimtrick.
Oder ist das?
Nee, das ist bewiesen.
Okay, alles klar. Muss ich erstmal übernehmen.
Ich wollte gerade sagen, ist ein guter Tipp, der erste Tipp aus der heutigen Folge für alle Mittelständler da draußen. Erst eine Stunde nach dem Aufstehen anfangen, Kaffee zu trinken, nicht direkt danach.
Boah. Schwierig.
Schwierige Nummer.
Ja, sehr cool, dass das geklappt hat. Ich hatte ja gerade schon so ein bisschen angefangen, wir sprechen über Nachhaltigkeit heute. Vielleicht für die Zuschauer, um es nachzuvollziehen, könntest du einmal ein bisschen was zu dir noch erzählen und vielleicht auch ein bisschen was zu Grubengold. Ihr seid ja noch relativ frisch, beziehungsweise du hattest ja erzählt, 2020 so wirklich mit Manpower oder Womanpower dahinter. Erzähl mal gerne was zu dir und zu Grubengold.
Ja, mache ich gerne. Also ich bin Katharina, ich bin jetzt, ich sage immer so, Wahlruhrgebietlerin. Ich bin vor 6 Jahren hergezogen, weil ich an der Uni in Bochum angefangen habe zu arbeiten, wo ich zuletzt in der Transfer- und Gründungsabteilung war und da so ein bisschen in die Startup- und Innovationsszene gekommen bin. Und da bin ich offensichtlich geblieben. Seit 2020 bin ich jetzt bei Grubengold. Zu mir. Also ich mache super gerne in meiner Freizeit noch Sport, habt ihr eben schon gemerkt, trainiere gerade auf meinen ersten Marathon und noch 23 Tage.
Oh,
genau, und Grubengold, wir sind ein Studio für Nachhaltigkeit und Innovation. Wir haben 2020 als da eher noch Innovationsberatung gestartet, haben dann aber recht schnell gemerkt, weil wir uns selber sehr nachhaltig ausrichten wollten, dass Nachhaltigkeit und Innovation stark zusammenhängen. Und jetzt beraten wir Unternehmen auch in Sachen Nachhaltigkeitsstrategie, machen ganzheitliche Impact-Analysen und aber natürlich auch Strategierahmen und Methoden für Innovation. Und was mache ich da? Ich arbeite als Beraterin für Nachhaltigkeit und Innovation dann auch, unterstütze halt eben Unternehmen, dabei mit einer Nachhaltigkeitsstrategie zu beginnen. Und was ich auch gemacht habe, ist das Netzwerk Nachhaltigkeit.ruhr zu gründen. Da wollen wir halt Unternehmen, Organisationen, Menschen aus dem Ruhrgebiet an einen Tisch bringen und über die nachhaltige Transformation des Ruhrgebiets sprechen. Das machen wir mittlerweile mit fast 100, sogar mit 100 Leuten mittlerweile. Und da haben wir zum Beispiel auch eine Unkonferenz im letzten Jahr gemacht, wo wir von Fridays und Scientists for Future bis CEOs verschiedene Leute zusammengebracht haben, um über Nachhaltigkeit zu diskutieren. Das werden wir dieses Jahr wiederholen. Freue ich mich schon drauf.
Das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Projekt. Du hattest mir das schon mal erzählt. Von daher auf jeden Fall kommen wir sicherlich noch im Verlauf des Gesprächs drauf zurück. Ich würde mal vielleicht, du hattest das ja erzählt, ein bisschen vielleicht nochmal zur Historie von Grubengold. Du hattest gerade vom Podcast erzählt, ihr habt quasi 2016 so ein bisschen als Nebenprojekt angefangen, du bist jetzt seit 2020 dabei. Was waren denn so interessante Stationen? Also Nachhaltigkeit, klar, ist mittlerweile ein Thema in aller Munde, aber das war ja noch vor Fridays for Future irgendwie gar nicht so der Punkt, glaube ich, bei vielen Unternehmern, Mittelstand, glaube ich, ist immer noch sicherlich Nachhaltigkeit auch manchmal Neuland. Wie war da so ein bisschen die Entwicklung? Also was waren so interessante Punkte, wo ihr quasi durchlaufen seid?
Also wir haben direkt 2020 angefangen, uns B Corp zertifizieren zu lassen. B Corp steht für Better Corporation und ist eine amerikanische Bewegung. Ich überlege gerade zum Beispiel die Tomorrow Bank oder das Unternehmen Soul Bottle, die sind B Corp zertifiziert und wir sind aktuell pending B Corp, weil man schon ein Jahr bestehen muss und wir jetzt gerade noch in der Zertifizierung sind vom 2021 dann. Genau, und da kriegt man halt einen super umfangreichen Fragebogen und den haben wir ausgefüllt und haben halt für uns selber gemerkt, weil das halt über eine CO2-Bilanz natürlich hinausgeht, dass wir selbst noch viel machen können, haben damit angefangen, das umzusetzen und diesen Pending-Status zu erreichen, war auf jeden Fall schon mal ein großer Meilenstein für uns.
Was sind da so 1, 2, 3 Punkte, die da so abgefragt werden, die du so sagen könntest, was auch so den größten Impact hatte? Oder wo du sagen würdest, das hattet ihr schon? Und auch welche, wo du sagst, das hatten wir gar nicht, beziehungsweise da war so die größte Arbeit drin?
Also wir hatten noch keine CO2-Bilanz und ehrlich gesagt für ein kleines digitales Unternehmen war das auch gar nicht so einfach, mal eben eine zu errechnen. Das haben wir gemacht und auch dieses Jahr wieder. Ich glaube, wir hatten jetzt einen CO2-Fußabdruck auch von 20 Tonnen oder so, wo wir gucken, dass wir es ein bisschen runterkriegen und kompensieren. Was aber auch dort abgefragt wird, sind so soziale Sachen, wo wir zum Beispiel jetzt eingeführt haben, eine finanzielle Hilfe für Mitarbeitende, wenn die irgendwie in Schieflage geraten, wurde dadurch angestoßen, betriebliche Altersvorsorge, aber auch mit wem man zusammenarbeitet und wie. Also da als direkten Kunden gibt es ganz klare Kriterien, welche man da haben darf, um B Corp zertifiziert zu werden. Da werden zum Beispiel die Tabakindustrie oder auch fossile
Rüstung wahrscheinlich dann auch, die rausfällt.
Ja, ja, genau. Da fällt recht viel raus, wo man direkt kein Geschäft mitmachen sollte.
Nicht sollte oder nicht darf? Oder gibt es dann verschiedene Rankings? Also wenn ich es quasi habe, aber nicht so viele, kriege ich nur 5 Punkte anstatt 10 oder ist das?
Das ist eine gute Frage. Okay. Du kriegst halt, das ist ein Punktesystem, du musst mindestens 80 Punkte kriegen. Ich selber habe nicht die Zertifizierung richtig mitgemacht. Aber du kannst, also es geht darum, nicht direkt mit denen zusammenzuarbeiten, beziehungsweise nur zu einem bestimmten Grad.
Okay. Jetzt haben wir schon mal so ein bisschen in die Nachhaltigkeit reingeschaut. Was würdest du sagen, also ihr macht ja nicht nur Nachhaltigkeit, sondern bringt das auch mit Innovation zusammen. Wir sprechen ja hier über Mittelstand. Ich persönlich im Gespräch mit Mittelständlern habe jetzt noch nicht so mega viel über Nachhaltigkeit gesprochen. Könntest du uns mal so ein bisschen so einen Einblick geben, wie so Beratungsalltag so, ne? Also was passiert, wenn jetzt ein Kunde auf euch zukommt, der sagt, ich möchte mich nachhaltiger aufstellen? Wie sieht so ein Projekt überhaupt aus? Also in dem Beratungskontext, was bedeutet da nachhaltig zu beraten oder Nachhaltigkeit zu beraten?
Also womit wir immer erstmal anfangen, ist erstmal so ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Für viele ist Nachhaltigkeit ja vor allen Dingen CO2 und CO2-Reduktion. Aber zur Nachhaltigkeit gehört halt eigentlich viel mehr. Also ich weiß nicht, ob euch allen die Sustainable Development Goals von der UN geläufig sind. Das sind 17 Ziele und die umfassen ja eben nicht nur ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch soziale Punkte und ökonomische Punkte. Und das ist für uns immer so die Baseline. Und dann schauen wir halt erstmal, was das Unternehmen an sich überhaupt für Wirkungen hat, für positive, negative, neutrale, vielleicht auch zukünftige. Da haben wir angelehnt ans Business Model Canvas so ein Impact Map erstellt, wo man auf die KundInnen schaut, welche Wirkung hat man als Unternehmen auf die KundInnen oder auf die Lieferkette, Gesellschaft, Klima. Und genau, damit verschaffen wir uns erstmal einen ganzheitlichen Überblick, um dann aber auch zu gucken, was ist eigentlich das Ziel. Also klar, gibt es super viele Regulatorien, die jetzt erfüllt werden müssen, wo Unternehmen halt ein klares Ziel haben. Wir wollen das erfüllen, weil wir das müssen. Auf der anderen Seite hat aber, wenn man sich zum Beispiel die GLS-Bank anguckt, die haben als Bank ein Zielbild, eine Vision für Mobilität. Und damit natürlich einen Rahmen, was sie irgendwie erreichen wollen, auch mit ihrem Handeln. Und sowas versuchen wir auch immer, Unternehmen mit auf den Weg zu geben, dass es halt wichtig ist, sich Gedanken darüber zu machen, wie die Zukunft aussehen sollte. Genau, dann gucken wir meistens nochmal, wir haben, also das alles haben wir im besten Fall in so einem Ein-Tages-Workshop, damit man schnell ans Arbeiten kommt. Gucken wir mal noch, welche Zertifizierungen sind gerade wichtig, ist vielleicht auch eine ISO-Zertifizierung ein großer Punkt, um dann konkrete Handlungen abzuleiten.
Okay. Was können so konkrete Handlungen sein? Also wie muss man sich das praktisch vorstellen, wenn es um Nachhaltigkeit geht, Umweltbewusstsein? Guckt, ja, du hast gerade darüber gesprochen, ihr selbst habt einen CO2-Abdruck von ungefähr 20 Tonnen pro Jahr. Bedeutet das dann, ihr guckt euch die Energieverbräuche im Unternehmen konkret an und macht konkrete Vorstellungen, wie man was einsparen kann? Oder also was ist eure Aufgabenstellung dann?
Wir sind halt alle, wir sind keine IngenieurInnen, das muss ich sagen. Wir errechnen jetzt nicht eine krasse CO2-Bilanz in so einem Produktionsunternehmen, aber arbeiten halt, also da würde ich dann, ich oder wir alle würden auf die Effizienzagentur NRW zum Beispiel verweisen, die sowas kann. Genau, das ist aber auf jeden Fall eine Handlung, die, wenn es noch keine CO2-Bilanz gibt, eine wäre, wo wir sagen würden, hey, mach das mal. Mhm. Weil dann kann man halt schon mal gucken. Und es geht ja nicht darum, nur zu errechnen, hey, wir haben einen Fußabdruck von X, sondern auch, wie können wir den reduzieren und gering halten und im besten Fall komplett auf Null bringen.
Okay. Vielleicht einmal dazu auch nochmal eine Frage. Du hast ja gerade schon gesagt, Sustainable Development Goals hat ja auch soziale Ziele beziehungsweise soziale Teilaspekte. Wenn ich das jetzt auf einen Unternehmenskontext übertragen würde, sich da nachhaltiger aufzustellen beziehungsweise näher an den Goals sozusagen, wie drückt sich das dann sozusagen in dem Kontext aus? Also ist dann das, was du gerade angesprochen hast, von wegen, ich probiere mich für Mitarbeiter in Schieflage besser einzusetzen oder wie kann man sowas quasi im Unternehmensaspekt interpretieren, wie sieht das aus?
Ja, das ist natürlich nicht nur auf die eigenen Mitarbeitenden bezogen, sondern auch auf die entlang der Lieferkette. Also hier in Deutschland ist es natürlich, wird eigentlich im besten Fall der Mindestlohn gezahlt. Man sollte aber auch aufpassen, dass in seiner Lieferkette der Mindestlohn gezahlt wird. Und wenn man eine globale Lieferkette hat, dann wird es halt noch wichtiger. Und da spielt dann aber auch sowas rein, wie das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, was jetzt ausgeweitet wurde. Weshalb Unternehmen da eh drauf achten sollten, im besten Fall.
Aber kann man das tatsächlich so gut nachhalten? Also da muss ich als Unternehmen ja auch bereit sein und sagen, okay, ich möchte das jetzt so in auch mit meinen Zulieferern auch so besprechen, dass das alles funktioniert. Das wird ja wahrscheinlich sehr, sehr komplex und auch sehr tiefgründig dann nachher sein, inwieweit ich auch in das Unternehmen einsteigen muss, um diese Analysen und Tipps auch geben zu können, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also in diesem ersten Workshop versuchen wir halt so ganzheitlich wie möglich zu sein. Und ich finde, trotzdem ist es aber die Verantwortung von Unternehmen, da die Arbeit dann zu machen.
Auf jeden Fall.
Aber dann in Zusammenarbeit mit euch. Also ja. Das quasi gesagt, ihr braucht die Informationen, daraus zieht ihr das und das. Also Unternehmen, das wären Tipps von uns, wie ihr eben diese Ziele erreichen könnt. So könnte das ungefähr dann aussehen.
Ja.
In so einem Beratungsalltag, in so Beratungsprojekten gibt es da wiederkehrende Herausforderungen, die ihr so habt, wo du sagen würdest, das ist ein Ding, was häufiger mal auftaucht. Ich kenne es jetzt bei uns aus dem Bereich, aus dem Digitalisierungsgeschäft, das ist immer wieder so, dass häufig mangelndes Verständnis für das Thema herrscht. Du hast jetzt schon gesagt, ihr macht erstmal ein Verständnis oder ihr baut ein gleiches Verständnis für das Thema Nachhaltigkeit auf. Was sind da so Herausforderungen?
Ja, das Verständnis. Es kommt halt immer ein bisschen drauf an, in welcher Blase man so lebt. Also, dass Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema ist, das wissen mittlerweile fast alle. Aber inwiefern man handeln kann, da müssen wir schon immer ein Grundverständnis schaffen. Was halt auch eine Herausforderung ist, ist halt irgendwo zu schauen, was sind denn die Ziele und wollen wir nur kurzfristige Veränderungen und haben halt das Ziel und die Ambition, hier die Vorgaben zu erfüllen oder wollen wir wirklich ein bisschen mehr machen? Und das ist halt schön, die Vorgaben zu erfüllen, dafür gibt es die. Aber es wäre halt auch schön, auf was Langfristiges hinzuarbeiten.
Du hast vor dem Podcast gesagt, ihr seid relativ stark gewachsen, seitdem ihr das Geschäftsmodell so betreibt. Wer sind eure Kunden? Ist das Mittelstand? Ist das Großindustrie? Ist das jedes Unternehmen aus jeder Branche? Oder?
Also wir haben echt super unterschiedliche KundInnen. Tatsächlich kommen einige aus dem Energiebereich. Das ist historisch so gewachsen, weil viele von uns vorher auch in der Branche tätig waren. Aber wir haben unter anderem auch schon mit der GLS Bank zusammengearbeitet, haben auch ein paar mittelständische Kunden schon betreut, arbeiten aber auch mit Startups zusammen oder auch mit zum Beispiel der IHK. Das ist ganz unterschiedlich.
Was treibt die Unternehmen an, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen? Jetzt mal unabhängig, dass das natürlich ein Thema ist, das sehr en vogue ist, dass es vielleicht auch einen gewissen Druck gibt. Ne? Wir haben gerade über Lieferketten gesprochen. Aber was treibt die Unternehmen an? Ich meine, man nimmt ja auch Geld in die Hand. Das ist ja naheliegend, dass man auch in erster Linie mal auch auf ökonomische Ziele achtet, nicht nur auf ökologische. Aber was treibt die Unternehmen so an?
Ich glaube, viele Unternehmen treibt an, dass sie müssen. Anforderungen von zum Beispiel von oben. Also ich habe vor einem knappen Monat mit einem Automobilzulieferer zusammengearbeitet. Die haben halt enorme Vorgaben bekommen, die sie erfüllen müssen. Es gibt auch trotzdem aber viele Unternehmen, die das halt einfach gerne von sich aus wollen. Aber viele haben die Vorgaben.
Politischer Druck oder Druck von dem großen Autokonzern, der sagt, Zulieferer XY macht bitte das und das sonst?
Sowohl als auch.
Okay.
Spannend.
Also ich weiß nicht, ob wir, kann ich dazu noch sagen, zum Beispiel auch die Ausweitung der nicht finanziellen Berichtspflicht auf dem Schirm habt. Ich glaube, ab 2023 müssen alle Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden, was halt schon viele sind, dann auch eine nicht finanzielle Berichterstattung machen. Und
das ist und dazu gehört das auch.
Dazu gehört auf jeden Fall, nicht finanzielle Punkte sind halt Nachhaltigkeitspunkte meistens. Da muss man natürlich irgendwas reinschreiben können, sich überlegen, nach welchem Standard man das macht. Und genau, dann die EU-Taxonomie dazu, die halt Finanzkriterien festlegt, wichtig sind für eine Finanzierung. Da gibt es schon einiges, was gerade auf die Unternehmen einprasselt.
Würdest du sagen, dass ist manchmal vielleicht auch Druck, sind das Anforderungen, die wo manche Mittelständler oder wo manche Unternehmen gar nicht gerecht werden könnten? Oder würdest du sagen, dass alles noch im Rahmen des Möglichen, wenn man sich nur gut genug anstrengt? Weil, also keine Ahnung, aus dem Gespräch mit dem einen oder anderen Mittelständler würde ich jetzt vermuten, dass manche doch einfach sagen, wir haben sowieso schon aktuell mit Pandemie Ende oder Pandemiefolgen so viel zu tun. Wir wissen gar nicht mehr, wo wir überhaupt anfangen sollen mit Herausforderungen. Würdest du sagen, dass es trotzdem noch möglich ist, alles umzusetzen? Oder?
Also ich bin immer optimistisch und ich finde, es ist möglich, das umzusetzen. Und man muss halt auch sehen, wenn wir es nicht schaffen, die Wirtschaft nachhaltig zu transformieren, dann wird Wirtschaft noch schwerer. Also das ist mein Take dazu. Ich kann verstehen, dass es sehr viel Veränderung ist, auch Investitionen und auch viel Druck, aber machbar.
Machbar. Was würdest du zu einem, also Mittelstand ist ja teilweise auch sehr alte Industrie. Wenn ich jetzt so an fertigen Industrie oder sowas denke, das ist natürlich nochmal schwieriger, sowas auch vollständig nachhaltig zu gestalten. Klar, man kann seine Lieferketten kontrollieren, aber jetzt zum Beispiel, wenn ich so an den Metallbau oder so denke, da sind die Margen eh schon so unglaublich klein, da irgendwie, glaube ich, was zu kontrollieren und den Zulieferern zu sagen, zahlt mal euren Mindestlohn in Osteuropa oder so, das gestaltet sich, glaube ich, schwierig. Wie kann man da vielleicht Nachhaltigkeit anders ansetzen? Also wie kann man solchen Unternehmen, die in der fertigen Industrie vielleicht sind, wie kann man denen Nachhaltigkeit näher bringen?
Also ich finde es immer wichtig zu sagen, dass man nicht von vornherein das perfekt machen muss. Also ich finde es halt wichtiger anzufangen und die ersten Hürden zu nehmen, sich Hilfe zu suchen. Es gibt auch viele Förderprogramme, viele Beratungsangebote, die man nutzen kann, und um dann einfach zu beginnen. Und ich glaube, perfekt ist am Anfang halt niemand. Deswegen sollte man aber trotzdem starten, weil irgendwann wird man halt auf einer recht oberflächlichen Ebene nicht mehr unbedingt weiterkommen.
Ja.
Gut, man muss dann jetzt quasi die Grundlage schaffen, um dann eben in Zukunft dann auch dieses Nachhaltigkeitsthema weiterzuentwickeln. Also, dass man da sagt, okay, ich stelle jetzt so die Weichen, dass ich dann gucken kann, okay, ich habe die und die Möglichkeiten in 5 Jahren dementsprechend mein Produkt oder was auch immer dementsprechend umzustellen. Das ist ja wahrscheinlich das, ja, okay.
Und ja, ich wollte nicht unterbrechen.
Du kannst uns auch sagen, aber es ist halt, um nochmal auf diese Finanzierungskriterien auch von der EU zurückzukommen, die ESG-Kriterien, ist halt irgendwo auch die License to Operate zu behalten, ne? Und sich eine Zukunft zu ermöglichen. Wenn man das Thema jetzt komplett ignoriert, dann wird es in ein paar Jahren wahrscheinlich schwierig werden.
Dass die politischen Regularien so sind, dass man gar nicht mehr im Markt sein darf, aufgrund eben dieser ESG-Regeln.
Die ESG-Regeln sind ja so Finanzkriterien. Ja. Du bekommst halt dann eine Finanzierung, wenn deine Projekte die Kriterien erfüllen. Und ich weiß nicht, ob man wirklich dann nicht mehr am Markt sein kann, aber es wird definitiv teurer sein, ne, dafür dann eine Finanzierung zu bekommen.
Du willst gerade was sagen?
Ja, ich denke gerade, ich würde gerne noch mal wissen, wie so ein Projekt im Detail abläuft. Du hast ja gerade gesagt, ihr beginnt in aller Regel mit einem Workshop, um erstmal überhaupt die Unternehmensleitung, vielleicht auch Abteilungsbereiche auf das Thema einzustimmen, Ziele zu definieren. Aber dann geht es ja auch irgendwann an eine, wie auch immer, geartete, konkrete Umsetzung, die ihr auch irgendwie begleitet. Wie muss man sich das dann vorstellen? Was passiert so in so einem klassischen Projekt? Macht ihr, wenn wir jetzt an ein Maschinenbauunternehmen zum Beispiel denken, klassisches mittelständisches Unternehmen, geht ihr dann mit denen durch die Fabrikation, guckt euch an, was machen die, wie machen die das, was sind die Kunden, was sind die Lieferanten, wie ist es das mit Personalmanagement und dann habt ihr am Ende eine Liste von Themen, die abgearbeitet werden müssen und das machen dann eure Mandanten oder wie läuft sowas ab?
Also wir versuchen eigentlich eher die Kunden zu befähigen, das selber zu machen. Also wir persönlich, wir arbeiten viel auf konzeptueller Ebene und sind da wirklich auch dann stark drin. Wie gesagt, habe ich ja eben schon gesagt, wir sind nicht unbedingt IngenieurInnen, dafür würden wir uns dann Partner ins Boot holen. Genau, aber so könnte es sein. Also es kommt immer ein bisschen drauf an. Wir haben zum Beispiel auch so, sind wir jetzt gerade dabei, haben es fertig, würde ich sagen, so ein 10-Wochen-Programm aufgesetzt, um halt weiterzumachen, wo es aber halt nicht nur darum geht, zu sagen, hey, das müsst ihr machen, sondern auch das nötige Wissen mitzugeben, zu schauen, wie kann es auch im Unternehmen kommuniziert werden. Zum Beispiel haben wir auch schon mal Umfragen gemacht dann im Unternehmen, bezogen auf die SDGs, solche Sachen. Da kommt es aber immer ein bisschen auf die Projektausgestaltung an, welchen Part wir übernehmen und welchen Part dann das Unternehmen wirklich übernimmt. Hat es deine Frage beantwortet?
Ja, doch. Also im Grunde nach schon. Die Frage, die sich dann anschließt, natürlich konsequent, wenn man jetzt mal so an abgeschlossene Projekte zurückdenkt, vielleicht auch nochmal mit einem gewissen zeitlichen Abstand Gelegenheit hatte, nochmal mit diesen Unternehmen zu sprechen. Was sagen die? Haben die einen Mehrwert für sich generieren können? Also jetzt nicht zwingend ökonomisch und ökologisch, sondern auch für sich so einen mentalen Mehrwert, dass das Unternehmen auch in der Außendarstellung und in der Außenwahrnehmung anders dasteht?
Also ich glaube, vielen Unternehmen hilft es immer schon, erstmal klar zu machen, was sie alles schon machen. Weil auch im Mittelstand, viele Unternehmen sind ja schon nach ISO zertifiziert, auch nach den Energie- und Umweltmanagement-ISOs. Und da habe ich ehrlich gesagt so mitbekommen, dass es vielen schon geholfen hat, überhaupt erstmal sich klar zu machen, was man schon macht. Was man auch eigentlich schon kommunizieren kann, wo man schon gut dabei ist. Und dass dann auch wieder Motivation gegeben hat, um weiterzumachen. Also es ist nicht so, dass es einfach ist, Nachhaltigkeit in alle Bereiche einzubauen. Aber es motiviert, wenn man sieht, dass man eigentlich gar nicht bei Null startet.
Was passiert mit den Unternehmen, wenn du jetzt sagst, ihr habt eure Stärke in der Konzeption und befähigt die Unternehmen, das selber zu machen? Was passiert mit Unternehmen, wo man vielleicht in einem anderen Projekt auch merkt, irgendwie die setzen das gar nicht um, was man so vorgeschlagen hat? Wie geht man damit am besten um?
Also ich sage immer, es ist ja nicht weg. Also das ist, glaube ich, zum Teil so ein bisschen der Beratungsjob. Du schlägst Sachen vor und wenn die Unternehmen das umsetzen, ist super. Wenn sie es abwandeln, ist auch okay. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass das weg ist. Manche Sachen brauchen vielleicht ihre Zeit. Vielleicht muss man nochmal einen anderen Ansatz probieren. Aber ich habe es ehrlich gesagt aber auch noch nicht erlebt, dass es komplett ignoriert wurde.
Ja, das ist ja erstmal sehr, sehr gut. Also dann macht ihr auf jeden Fall sehr, sehr gute Arbeit. In anderen Bereichen ist es sicherlich in der Beratung häufig anders, dass, wenn man das vorschlägt, das gerne mal nicht befolgt wird. Aber dann umso besser. Wir haben in den letzten Podcast schon mal so ein bisschen über das Thema Generationenwechsel gesprochen. Würde mich jetzt einfach mal interessieren, ich meine, Lukas und ich, wir sind 22 und 24, ne, Lukas?
Nee, noch 23.
Noch 23. Wir sind ja sozusagen jetzt die neue Generation, die so dazukommt, auch die Fridays for Future Generation, die jetzt so langsam ins Studium, glaube ich, geht. Würdest du sagen, dass gerade mit dieser Generation der Wandel nochmal Richtung Nachhaltigkeit echt befeuert wird? Oder was ist da so dein Blick auf die kommenden Jahre? Was denkst du, was passiert da?
Boah, ich hoffe sehr, dass es befeuert wird. Also ich finde es mega cool zu sehen, wie, also ich bin selber ja auch Mitte 20, zu sehen, was für eine Kraft wir gemeinsam schaffen können. Und ich glaube auch, dass es halt was sein wird, wovon Unternehmen profitieren. Also letztens habe ich einen Workshop beim Unternehmen gemacht, wo halt auch gesagt wurde, ja, wir haben jetzt einen Wechsel in der Führung gehabt und jetzt sind die Töchter dran und die haben Bock auf das Thema, also greifen wir das jetzt an. Und das ist halt super schön zu sehen, ne? Das macht Spaß.
Also dass dann auch dieser Wechsel auch gerade in den Führungspositionen zu den jüngeren Menschen schon sehr wichtig ist, um auch dieses Thema Nachhaltigkeit auch da anzusetzen, wo es wichtig ist. Also dass man nicht sagt, okay, das hat jetzt irgendwer von außerhalb gesagt, sondern wirklich die Führungsetage sagt, wir haben das Thema Nachhaltigkeit verstanden, wir möchten es bei uns umsetzen.
Das hilft natürlich immer, wenn man den Rückenwind der Führungsebene hat. Ich will jetzt auch nicht die älteren Inhaber in Wäschen, ne? Also da gibt es auch genug, die das Thema sehen.
Ja, aber ich es wird einfacher. Darauf wollte ich hinaus. Dass man, wenn man so, okay, jüngere Generation, die damit aufwächst, für die ist es einfacher, oder das Thema zu integrieren, als wenn ich jetzt die ältere Generation habe. Ich wollte jetzt auch niemanden beleidigen, der etwas älter ist.
Alle gucken zu Holger.
Ich bin entspannt.
ja, spannend. Jetzt schon Generationenwechsel. Jetzt muss ich nochmal hier auf meinen schlauen Zettel schauen.
Ich habe nochmal eine Frage.
Klar.
Und zwar grundsätzlich zu dem Thema. Wie ist Grubengold überhaupt dazu gekommen, eben dieses Thema Nachhaltigkeit zu machen und zu beraten? Du hast eben schon mal gesagt, ihr kommt, oder ein Teil der Mitarbeitenden kommt irgendwo aus dieser Energiebranche, aus dem Energiesektor. Ist das dann auch so wie dieser ausschlaggebende Punkt dafür gewesen? Oder ist das, woran kann man das festmachen, dass Grubengold Richtung Nachhaltigkeit geht?
Also wir sind halt unser Claim war am Anfang Innovation für eine glücklichere Zukunft und das ist auch immer noch, jetzt ist es halt noch verstärkt nachhaltige Innovation für eine glückliche Zukunft und wir sind alle, glaube ich, sehr intrinsisch motiviert gewesen, weshalb wir auch halt B-Corp-Zertifizierung und Co. angestoßen haben und haben dann halt gemerkt, dass Innovation und Nachhaltigkeit echt nicht weit auseinander liegt, weil wir haben da mal so drei Thesen. Also die erste ist ziemlich banal. Alle Unternehmen müssen irgendwie nachhaltiger werden, ob sie wollen oder nicht. Da hatten wir jetzt ja heute auch schon ordentlich drüber gesprochen. Aber halt auch, dass ohne eine Veränderung wirklich im Kern vom Unternehmen eigentlich das nicht funktioniert.
Ich hoffe, das hat man nicht auf der Tonspur gehört.
Ich habe vielleicht Hunger, das könnte man so formulieren.
Ja. Aber genau, wo war ich? Also, dass halt im Endeffekt Unternehmen Veränderungen wirklich im Kern vom Geschäft brauchen, um wirklich nachhaltig werden zu können, weil natürlich kann man seine CO2-Bilanz berechnen, man kann eine Reiserichtlinie einführen, auf Ökopapier drucken, gar nicht mehr drucken, all diese Sachen machen, aber im Endeffekt ist es alles limitiert. Da glauben wir halt einfach, dass man Geschäftsmodellinnovation braucht und auf dem Weg dahin auch schon mit Produktinnovation und Co. einen großen Beitrag leisten kann, weil man auch sagen muss, alles, was man neu beginnt, da ist es viel einfacher, Nachhaltigkeit mitzudenken, als es nachher drüber zu stülpen und versuchen zu integrieren. Das ist viel schwieriger.
Ist ja immer so. Also wenn ich auf dem weißen Blatt Papier anfange, ist es immer deutlich einfacher, als wenn ich irgendwie schon Bestand habe, wo ich irgendwo noch rumfummeln muss und rumfurschen muss. Ja. Also die Themen Nachhaltigkeit und Innovation hat es ja gerade schon angesprochen, dass das auch tatsächlich immer so Hand in Hand geht und dass das einhergeht. Kannst du das auf einen Themenbereich irgendwo genauer fokussieren und sagen, oder kannst du ein Beispiel nennen, wo das zum Beispiel sehr, sehr gut funktioniert hat? Wo es ohne Innovation gar nicht ging, dieses Thema Nachhaltigkeit zu integrieren?
Also ich kann auf jeden Fall ein Beispiel nennen. Das ist keins, wo wir selber dran gearbeitet haben, aber was es sehr greifbar macht. Also wenn man sich zum Beispiel so einen Kaffeebecherhersteller überlegt, aber nicht so einen Mehrweg-Kaffeebecher, den man immer mitnimmt von Emser und Co., sondern Pappe, dann kann der sich natürlich überlegen, vielleicht ist er von Plastik schon weggegangen, geht jetzt auf Pappe, geht vielleicht irgendwann auf einen noch nachhaltigeren Stoff, Bambus, keine Ahnung. Aber dann ist halt die Frage, ob er damit langfristig weiterkommt oder ob es eigentlich schlauer wäre, wenn er ein Mehrwegsystem macht, wie diese Recap-Becher, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ja, die halt per Pfand ausgeliehen werden, zurückgebracht werden und so weiter. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel, um Nachhaltigkeit und Innovation zu verbinden, weil er halt natürlich im Kern seines Geschäftes angegriffen hat, da geschaut hat, was kann er neu machen und sich dann verändert hat.
Okay, super.
Dieses Beispiel beruhigt jetzt. Ich hatte schon befürchtet, du erzählst uns was von einem digitalen Kaffee.
Nee, also ich trinke schon ganz gerne richtig Kaffee.
Kaffee Metaverse.
Aber wichtig ist erst eine Stunde nach dem Aufstehen. Das ist eine wichtige Info.
Nein, der Körper hat eigene Wachmachrezeptoren natürlich. Ja. Und die können dann, haben dann die Chance, erstmal in Gang zu kommen. Und dann setzt man den Kaffee oben drauf. Und dann ist man noch wacher. Ich schicke euch im Nachgang mal die Info, wo ich es her habe.
Wachmachrezeptoren müssen erstmal wach werden.
Ja.
Ich dachte, das kommt dann mit dem Punkt, wo man wach wird, aber okay. Ja, spannend. Ich glaube, habt ihr beim Thema Nachhaltigkeit, wenn ihr, also ihr habt jetzt einen enormen Wachstumsprozess hinter uns, hinter euch, sorry, ihr seid jetzt 20 Leute, gab es auch in der Zwischenzeit mal kritische Stimmen, die ihr so bekommen habt, wo es Leute gab, die gesagt haben, das ist irgendwie totaler Schwachsinn, was ihr macht? Habt ihr so negatives Feedback mal bekommen?
Ich kann mich da nicht dran erinnern, nee. Da habe ich eher mitbekommen, so die Stimmen, wie auch hier im Vorfeld vom Gespräch, so nach dem Motto, ich bin mal gespannt, was ihr wirklich macht, so. Um mehr so eine Art Unwissenheit, aber kein negatives Feedback.
Das ist auf jeden Fall cool, weil das ist ja häufig so bei Fridays for Future oder so, gibt es ja auch enorm viele negative Stimmen dagegen, deswegen Nachhaltigkeit ist ja immer noch viel diskutiert, glaube ich. Deswegen hätte mich mal interessiert, aber finde ich gut.
Ja, wer weiß, wie gebildet noch die ganzen Kinder sind, wenn sie freitags geschwänzt haben bald.
Haben sie anderes Wissen.
Ja.
Ich will ja nichts sagen, ne, aber so schwänzen hat jetzt nicht geschadet, ohne mich da jetzt in die Nesseln setzen zu wollen.
Nee, das war tatsächlich auch ironisch von mir gemeint, möchte ich noch sagen. Ich finde das super cool, auf die Straße zu gehen.
Ab und zu, oder was ist ab und zu, eigentlich erreichen uns regelmäßig dann nach dem Podcast die Fragen, und die sollen wir weitergeben. Finde ich cool, was ihr macht. Wie kommt man dahin? Was muss man denn mitbringen, um bei Grubengold als Berater angestellt zu werden? Du hast, bevor wir hier gestartet sind, noch kurz erzählt, du hast eigentlich BWL studiert. Hast selbst gesagt, bei euch sind keine Ingenieure beschäftigt. Aber was für Menschen arbeiten bei Grubengold?
Also fachlich sind wir, glaube ich, sehr unterschiedlich trotzdem. Also wir haben jetzt vielleicht keinen Maschinenbauingenieur oder Maschinenbauingenieurin, aber von Mathematiker oder Informatiker zu BWLern einiges dabei. Genau, was braucht man, um bei uns zu arbeiten, ist halt irgendwo eine Motivation, eine intrinsische Motivation, Bock auf das Thema. Natürlich auch irgendwo eine Expertise, nicht nur in Sachen Innovation, sondern auch Nachhaltigkeit, wo man halt dann auch aber das so ummünden kann, dass man Unternehmen hilft, anzufangen. Und ja, ansonsten, ich weiß nicht, wir sind ja ein sehr junges Unternehmen und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo unser Büro ist, aber wir sitzen in der Co-Fabrik in Bochum. Und man braucht auch schon irgendwie eine Art Kreativität, Flexibilität. Unser Büro ist halt sehr besonders, würde ich sagen. Verschiedene Themenräume.
Also ihr habt auch einen Kicker im Büro stehen.
Einen Kicker haben wir nicht.
Tischtennisplatte?
Ja. Die haben wir. Ja. Ja, ja, deswegen.
Also schon so ein bisschen Klischee, wenn man das mal so Klischee
ist. Startup-Feeling in wachsender Unternehmensberatung.
Ja.
Cool. Grubengold ist natürlich begrifflich klar verortet im Ruhrgebiet. Ihr seid auch im Ruhrgebiet tätig oder seid ihr inzwischen auch bundesweit mit solchen Themen unterwegs?
Also wir sind persönlich alle, glaube ich, dem Ruhrgebiet sehr verbunden. Sind nicht alle so zugezogene Ruhrgebietlerinnen wie ich. weshalb wir gerne im Ruhrgebiet tätig sind. Aber wir haben auch Kunden in Frankfurt zum Beispiel, Hamburg, genau.
Aber fokussiert auf den deutschen Raum.
Fokussiert auf den deutschen Raum, ja.
Habt ihr mal so auch Austausch im internationalen Rahmen gehabt? Also gibt es, ich kannte jetzt vor Grubengold nicht Beratungen, die irgendwie den Sustainability-Fokus haben. So klar, bei den großen Beratungen liest man das mal. Die schreiben sich das wahrscheinlich dann eher auf die Fahne als alles andere. Aber gibt es so, wenn man jetzt mal über die deutschen Grenzen hinausschaut, gibt es ähnliche Beratungen wie euch? Oder habt ihr schon da so eine richtige Marktlücke, wie man so schön sagt, erkannt und jetzt nutzt ihr die?
Ja, Marktlücke, das weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben international das noch gar nicht so betrachtet, ehrlich gesagt. Also es gibt einige Nachhaltigkeitsberatungen. Vieles ist halt ja, ein bisschen gestückelt. Also es gibt halt die Leute, die das auf der konzeptionellen Ebene machen. Es gibt die, die CO2-Bilanzen ausrechnen. Dann Beratungen, die bei der ISO-Zertifizierung unterstützen. Genau, ich glaube, aber wie bei uns zu schauen, dass man das irgendwie bündelt, mit Partnern zusammenarbeitet, als mehr in Kooperation und Netzwerk, das ist was, was uns ausmacht.
Macht dann aber auch die politische Lage und auch die rechtliche Situation auf zum Beispiel EU-Ebene dann Probleme, dass man sagen kann, gar nicht sagen kann, okay, wir haben jetzt ein deutsches Konzept, können das auch in Holland zum Beispiel anwenden? Das wird wahrscheinlich auch so das Problem sein, dass die Fachexpertise dann auch in dem Bereich Politik und Recht wahrscheinlich dann auch das Ganze nicht so einfach macht, das auch auszuweiten, oder?
Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, ehrlich gesagt, weil ich das noch nicht so durchgespielt habe, gedanklich.
Weil sonst könnte man sagen, so ein Marketingkonzept, okay, das ist halt, in Deutschland funktioniert das genauso wie in Amerika, ich habe eine ähnliche Zielgruppe, aber jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mich auf das Thema Recht fokussiere, was ja dann Nachhaltigkeit ist oder auch politisch, wird das wahrscheinlich gar nicht so einfach sein, das dann irgendwo einfach abzuwandeln, oder wenn ich sage, ich gehe jetzt von Deutschland nach Amerika oder in den asiatischen Bereich.
Also es ist halt nicht unser Ziel, europaweit zu arbeiten. Dafür hätten wir, glaube ich, auch gerade definitiv nicht die Kapazität.
noch nicht.
Stimmt.
Immer positiv sehen, haben wir doch eben gelernt.
Aber wenn man sich den europäischen Green Deal anguckt, der gilt ja für alle EU-Staaten zum Beispiel schon mal und damit auch die ESG-Kriterien. Und selbst wenn die Lage nicht überall gleich ist, das Ziel von uns allen sollte ja das Gleiche sein. Deswegen.
Ja gut, klar. Aber ich muss ja trotzdem an geltendes Recht halten, damit ich meine das umsetzen kann, was ich umsetze. Das
stimmt.
Wir wollen im Podcast auch immer so ein bisschen noch Richtung Best Practices gehen. Vielleicht kannst du mal erzählen, wenn wir jetzt, wir haben ja einige Mittelständler, die so zuhören, die sich jetzt vielleicht auch nochmal nach dem Podcast hinsetzen und darüber nachdenken, was du so erzählt hast. Wenn du so sagen würdest, ein Mittelständler, der sich für Nachhaltigkeit interessiert, klar, der kann natürlich zu euch kommen, vielleicht will er am Anfang auch noch ein bisschen sowas selber machen. Was würdest du sagen, was wären so drei Tipps, die man einem Mittelständler mitgeben könnte, wo er anfangen könnte, wenn er sagte, dass er sich nachhaltiger als oder dass er sein Unternehmen nachhaltiger gestalten möchte? So.
Ja, also ich habe schon mal gesagt, ich glaube, dass Anfangen wichtiger ist, als direkt das perfekte Konzept zu haben. Das wäre mein erster Tipp. Ich habe übrigens auch noch einen Geheimtipp gleich, da muss ich unbedingt dran denken. Ja. Dann halt Netzwerke zu nutzen, Beratungsangebote zu nutzen von der Wirtschaftsförderung des Ennepe-Ruhr-Kreis. So. Mhm. Gibt es zum Beispiel Zero.Ruhr, das ist auch ein Netzwerk, was sich darauf ausgelegt hat, Unternehmen zu unterstützen. Es gibt die Effizienzagentur NRW. Genau. Und dann zählt als drittes auf jeden Fall, das Ganze nicht als Problem zu sehen, sondern als langfristige Chance, die man halt jetzt noch mitgestalten kann. Also wir haben so ein Bild, wo eine Person surft, Wellen reitet. Und du kannst halt irgendwo auf deinem Surfbrett bleiben und so ein bisschen mitschwimmen und eigentlich aber schon fast von der Welle überrollt werden. Du kannst ein bisschen anfangen zu paddeln, mitzukommen. Das wäre so ein bisschen, wir machen ein bisschen CSR. Wir erfüllen die Anforderungen. Du kannst aber auch, wenn du wirklich Bock hast und das ist eigentlich auch cool, dann macht es auch Spaß. Du kannst halt auch wirklich versuchen, Nachhaltigkeit zu integrieren, dass du richtig anfängst, die Welle zu reiten, sagt man so. Und deswegen ist Nachhaltigkeit nicht immer nur ein Problem. Und jetzt der Geheimtipp, bei dem ich aber sagen muss, das ist ein bisschen Werbung in eigener Sache. Die IHK, Mittleres Ruhrgebiet, mit der machen wir gerade zusammen das Projekt, das Nachhaltigkeitsversprechen, wo Unternehmen sich jetzt bewerben können bis zum 9.5., um 6 Monate dabei begleitet zu werden, die ersten Schritte zu gehen, das Unternehmen nachhaltig zu transformieren. Und dafür braucht man auch gar kein Konzept. Man braucht halt den Willen. Und ja.
Das ist doch cool.
Deswegen ein bisschen Werbung in eigener Sache.
Also gibt es da Voraussetzungen für? Oder ist es einfach, du hast Bock drauf auf das Thema Nachhaltigkeit und dann, oder gibt es quasi, du musst mindestens 10 Mitarbeiter haben oder?
Nee, Mitgliedsunternehmen der IHK Mittleres Ruhrgebiet zu sein.
Das ist die einzige Voraussetzung.
Ja, und Bock haben.
Ja, okay, gut. Das ist logisch.
Genau. Also nachhaltigkeitsversprechen.ruhr ist die Domain, die man eingeben sollte.
Also alle, die sich dafür interessieren, tippern jetzt fleißig. Ja, cool. Ansonsten vielleicht nochmal eine Frage zum Thema CSR. Also
was ist denn CSR?
Genau, überhaupt? Corporate Social Responsibility, für die, die es nicht kennen. Ich hatte jetzt einen Kurs zu Corporate Social Responsibility in der Uni und habe mich mal so ein bisschen mit dem Thema befasst. Mittlerweile gibt es ja auch diesen schönen Begriff des Greenwashings, der in einigen Unternehmen, herrscht, wie auch immer. Was würdest du sagen, wie kann man diesen Unternehmen am besten nahelegen, nicht nur Greenwashing zu betreiben, sondern sich tatsächlich auch dann mal mit dem Thema zu befassen, beziehungsweise glaubst du, dass es auch manche Unternehmen gibt, die das gar nicht als Greenwashing wahrnehmen, weil sie es gar nicht besser wissen?
Weiß ich nicht. Ich kann Unternehmen nur ans Herz legen, das ernst zu nehmen, weil mal abgesehen davon, dass die Berichtspflicht ausgeweitet wurde, was ja auf der einen Seite ein Anreiz ist, natürlich sich mit dem Thema zu befassen. Auf der anderen Seite, wenn man einen Bericht drüber schreiben muss, sollte man halt auch die Wahrheit erzählen und gute Sachen erzählen. Glaube ich halt einfach, dass das kurzfristig vielleicht hilft, ein bisschen Greenwashing zu betreiben. Aber langfristig wird das nichts bringen. Also Nachhaltigkeit ist halt kein Thema, was morgen weg ist. Die Klimakrise ist halt real und damit halt alle Folgen. Und das ist zu kurzfristig gedacht.
Also du würdest auch nicht sagen, dass es aus Versehen passiert. Also dass man sagt, okay, ich versuche was im Bereich Nachhaltigkeit zu machen oder auch Umweltschutz und dann ende ich nachher in diesem Greenwashing-Thema, was ich aber eigentlich gar nicht wollte. Also du würdest schon sagen, alles, was Greenwashing ist, passiert auch schon extra, um halt möglichst wenig zu investieren, aber möglichst gutes Bild nach außen hin zu tragen.
Ja, das ist schon sehr hart gesagt. Das möchte ich eigentlich niemandem unterstellen. Da ist halt wieder die positive Weltsicht mit der Hoffnung, dass Leute das nicht machen. Also sagen wir mal so, wenn es passiert und ein Unternehmen wird darauf hingewiesen, hey, das ist Greenwashing, Leute, das ist uncool, dann finde ich, wenn, dann, das kann passieren, aber dann muss man halt, wenn man darauf hingewiesen wird, dann spätestens.
Also, dass man sagt, ey Leute, okay, tut mir leid, wussten wir nicht, wir machen es jetzt anders. Okay.
Ich bin gerade im Fashion-Sektor, ist das ja mittlerweile echt groß. Nachhaltige Kollektionen, die dann trotzdem von der Supply Chain aus Bangladesch oder aus China kommen und dann nur in, weiß nicht, Portugal weiterverarbeitet werden.
Ja, gibt's, also da gibt's echt noch viel zu tun. Aber gibt's auch ein cooles Startup aus Herne, Hernika, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die so, kann so Kleidungskapseln mieten. Kriegst halt dann, ich weiß gar nicht, die Anzahl an Kleidungsteilen, die alle zusammenpassen. Du brauchst eigentlich nur noch eine Jeans dazu oder mal ein schwarzes T-Shirt, so Basics.
So Basic-Kram, ja.
Und kannst es dann mieten und wieder zurückschicken oder behalten, ja.
Also quasi kriege ich alle zwei Wochen dann, nee, oder wie ist das dann, dass ich da immer was Neues kriege, wenn ich es miete, so jeden Monat quasi so eine neue Kapsel dann? Oder?
Kannst du machen, aber ja. Du kannst auch die gleiche für 2, 3, 4 Monate behalten.
Ah, okay.
Und ist echt ein cooles Konzept.
Ja. Ich habe halt immer neue Klamotten und es wird nicht weggeschmissen. Ist halt
genau.
Ist ja sustainable.
Ja, auf jeden Fall. Mhm.
Ja.
Jetzt ist weg.
ich hätte ansonsten noch eine abschließende Frage, auch angesichts der Zeit. Es geht ja immer so schnell rum, leider. Aber wir haben natürlich ganz viele Ideen für weitere Gäste, aber ansonsten fragen wir auch immer ganz gerne noch den Gast selbst, wen er hier sehen würde, mal in der Zukunft. Oder was für ein Thema du vielleicht auch gerne mal hier thematisiert hättest.
Ich habe da im Vorhinein schon drüber nachgedacht, wen ich hier gerne mal sehen würde. Und mal abgesehen davon, dass ich ja die erste Frau bin.
Okay, wir sind auch in Folge 4. Das ist jetzt aber auch, also um das mal zur Verteidigung zu sagen, das ist jetzt hier
so ein bisschen Diversity, aber nein, ich fände es richtig cool, wenn ihr vielleicht mal jemanden von der GLS-Bank einladet, um da auch nochmal die Finanzierungssicht zu klären. Ich denke, die GLS-Bank hat da einen sehr nachhaltigen, aber auch sehr kompetenten Blick drauf. Ja. Ansonsten vielleicht mal die Geschäftsführung von einem Fußballverein, finde ich auch super.
Welchen würdest du denn vorschlagen?
Ich weiß nicht, hier hängt ja das, also sehen glaube ich die Leute nicht, aber hier hängt das Signal Iduna Stadion. Da habe ich ein bisschen Angst, was anderes zu sagen.
Ja, da musst du dir bei den beiden Sorgen machen.
Nein, es ist ja freie Meinungsäußerung. Nur nicht jeder Wunsch geht hier in Erfüllung.
Ja, aber nee, Fußballverein ist tatsächlich auch was, wo wir schon mal in der allerersten Folge drüber gesprochen haben. Ist sicherlich ein super spannendes Thema auch im Ruhrgebiet. Mit der Vernetzung, die so.
Kennen wir denn den bei Schalke?
Bitte?
Zum Glück nicht.
Kennen wir denn den bei Schalke, wollte ich mal so fragen.
Ja, vielleicht rufen die nachher noch an.
Wir können ja das Angebot machen, wenn ihr schneller seid als die Borussen, dann nehmen wir euch auf. Wer ist schneller, Borussia Dortmund oder Schalke 04?
Oh, das warten wir jetzt mal ab.
Ja, klingelt. Gut. Ansonsten, du kannst gerne noch mal kurz sagen, wo man euch findet als Grubengold. Und ansonsten, wenn man mal Interesse an einem Projekt mit Grubengold hat, wo findet man euch online, offline?
Offline findet man uns in der Co-Fabrik. Wir freuen uns auch immer über Gästinnen. Es gibt unten einen sehr guten Kaffee im Café. Kann ich empfehlen. Und online findet man uns unter grubengold.io. Da sagte mal eine liebe Dame, ach wie, in Ordnung. Grubengold.io. aber auch auf LinkedIn. Also ihr könnt uns auf LinkedIn als Seite folgen, könnt uns da anschreiben, aber ihr findet auch alle Kontaktdaten auf unserer Webseite.
Habt ihr keinen TikTok-Account?
Nee. Oh. Aber
kommt noch.
Ja, ich bin so ein TikTok-Fan, ne?
Same.
Ich habe da keine Ahnung von.
Fänd ich schon cool. Also wir haben auf Insta ein paar Reels hochgeladen, aber TikTok wäre natürlich next level.
Ja, kann ich sehr empfehlen. Wir hatten einen Clip, der halbwegs viral gegangen ist. Hatte 17.000 Aufrufe von der zweiten Folge. Das war auf jeden Fall ein sehr gutes
Gefühl. Ist schon krass. Ne? Wir hatten auch mal ein Reel mit irgendwie 40.000 Aufrufen und das geht halt irgendwie schnell. Das macht dann Spaß.
Ist auch immer ein sehr, sehr gutes Feedback, was man dann bekommt. Ja, ansonsten habt ihr zwei noch abschließende Fragen. Seid ihr glücklich?
Absolut. Es ist Freitagnachmittag.
Feierabend.
Wochenende.
Sehr schön. Dann
Feierabend nicht, nur Wochenende.
Wochenende, stimmt, so war das. Ja, ansonsten, Katharina, danke dir erstmal fürs Vorbeikommen, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Es hat Spaß gemacht mit euch.
Das freut uns.
Ja, wir sind noch noch online, ne? Also darfst du nichts anderes sagen. Das ist
erst danach. Genau. Ja, ansonsten nochmal an die Zuhörer, danke fürs Zuhören. Ihr findet uns ja auch auf jegwegigen Social Medias. Und ansonsten, wenn ihr mal mit Grubengold in Kontakt kommen wollt oder euch vielleicht auch dort bewerben möchtet, dann grubengold.io, wie in Ordnung. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder mit der nächsten Folge. Und ansonsten, tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.